Zwei Vorbemerkungen dazu. Die erste Vorbemerkung ist die, wenn ihr mit dem nicht einig seid, was ich sage, überhaupt kein Problem. Ja? Absolut okay. Ihr müsst mir es nicht gleich um die Ohren hauen nach der Predigt, sondern irgendwann mal vielleicht in Ruhe. Aber es ist absolut fein, wenn ihr da anders denkt. Das zweite ist, Gedanken sind nicht von mir, ist gut geklaut. Ich habe so ein bisschen durch die Kontakte auch zu Bedford und King's Arms auch so ein bisschen Kontakt in so den englischen Diskussionsverlauf. Und ich habe so manchmal den Eindruck, die Engländer sind uns an manchen Stellen da ein bisschen voraus, weil die immer ein bisschen in der Lage sind, vielleicht kommt es davon, dass das Empire so groß war, immer groß zu denken. Wir Deutschen denken eher immer so weit, so im Detail. Und die Engländer denken eher mehr so global. Und manchmal hilft es, erst global zu denken und dann ins Detail zu gehen und nicht umgekehrt. Aber genau, vielen Dank. Gut geklaut. Ich versuche es trotzdem mir zu eigen zu machen. Ich glaube, wenn wir über das Thema Sexualität reden, ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich merke, wir stellen meistens diese Fragen. Was ist richtig? Oder was darf man? Oder was ist verboten? Also wir denken ganz stark vom Gesetz her. Wir denken von so einer Logik her 0-1, also richtig und falsch, verboten und nicht. Und wir haben so ein Rasiermesser oft im Kopf. Ja? So, das ist so die Grenzen. Rechts und links sollte man nicht sein. Und die Schwierigkeit ist, dass wir, wenn wir über wahr und falsch reden, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen innerhalb der Christenheit, würde ich jetzt mal sagen. Das sind die einen, die sagen, alles ist richtig. Und dann gibt es die anderen, die sagen, mehr oder weniger alles ist falsch. Und unendlich viel dazwischen. Unendlich viel dazwischen. Und das Schlimme ist, dass wir sogar bereit sind, dann für unsere Antworten zu kämpfen. Weil es geht ja dann unter Umständen auch um mich. Ja, wenn ich sage, das ist richtig, bin ich da, bin ich fein, bin ich gut, ja, bin richtig. Wenn jemand anderes aber kommt und sagt, du bist falsch, und dann kommt es ja so mit dem Gott sagt, du bist falsch, dann werden wir sehr aggressiv. Weil da jemand kommt und sagt, du bist falsch. Kennt es vielleicht, wenn die Polizei einen anhält und sagt, sie haben da zu schnell gefahren, dann ja, will man erst, nein, und keine Ahnung. Und wir sind bereit dafür, vielleicht für uns, vielleicht aber auch für Menschen, die wir kennen und lieben, zu kämpfen. Und andere sind bereit, für das Wort Gottes zu kämpfen. Weil sie sagen, das steht geschrieben. Gottes Wort. Kannst du nicht einfach über Gottes Wort hinweg donnern? Und so sind wir bereit zu kämpfen. Und es gibt tatsächlich, brauche ich euch glaube ich nicht sagen, so eine Art Kulturkampf in der christlichen Szene. Und der Mord, der da passiert ist an dem Charlie Kirk in den USA, zeigt es super. Ich weiß nicht, wie ihr da das immer mal wieder verfolgt. Wenn ihr auf YouTube seid, seht ihr ganz viele Filmchen, die sagen, der Charlie Kirk war ganz schrecklich von irgendwelchen Christen. Und andere Christen sagen, der Charlie Kirk ist ein Märtyrer. So. Da merkt man diese Diskussion. Und überhaupt, gell, dass ein Mensch, nur weil er über Sexualität eine Aussage gemacht hat, erschossen wird, ist schon crazy. Zeigt, was für eine Energie in diesem Thema steckt. Kulturkampf. Und es ist sogar so, dass wir manchmal auch gerne, wenn wir eine Überzeugung haben, die Bibel auch so hinbiegen, dass es passt. Also ich merke das bei mir schon, dass manchmal ich dann auch anfange zu sagen, wie kriege ich das irgendwie, meine Überzeugung mit der Bibel in Einstimmung und nicht umgekehrt. Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen und ich glaube, dass es manchmal ganz gut ist, die Frage anders zu stellen. Erstmal einen Schritt zurückzutreten und nicht zu fragen, was ist richtig und falsch, sondern erstmal zu fragen, hey, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Was ist das, was Gott eigentlich denkt? Und damit fragen wir jetzt gar nicht erstmal nach menschlichen Überzeugungen und Regeln, sondern nach dem tieferen Sinn. Und das erschließt sich uns tatsächlich in Epheser 5. Da stellt Paulus diesen tieferen Sinn dar. Wir werden nachher gleich den Text lesen, aber schon mal ein bisschen für euch so zum Anteasern, dass ihr die richtige Brille aufhabt, wenn ihr diesen Text lest. Es geht Paulus darum, dass Ehe und Sexualität begründet sind in der Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Und manchmal denken wir so, naja, die Sexualität ist so das Grundding und dann ist das Bild Braut und Jesus der Bräutigam, das ist aus unserer menschlichen Sexualität heraus entwickelt worden. Ja, so denken mal viele. Aber Paulus denkt es ganz andersrum. Nein, das Entscheidende ist, dass Gott im Blick hatte, wie Jesus und die Braut zusammen sind. Und von diesem Bild aus, von Jesus und der Gemeinde, von dieser Einheit von Jesus und Gemeinde heraus Sexualität gedacht und geschaffen hat. Merkt ihr, der Plan ist vorher da gewesen. Das Bild von einer Menschheit, die mit Christus versöhnt zusammenlebt, das war vorher in Gottes Herzen, in Gottes Gedanken. Und dann hat er die Sexualität geschaffen, die sozusagen ein Zeugnis ist von dem, ein Bild von dem, die auf das hinweist. Und das heißt, wenn es so ist, dass wir erst dieses Bild verstehen müssen, erst verstehen müssen, wie Christus und die Braut zusammen sind, um dann zu verstehen, was ist eigentlich Sexualität und was ist ihr Sinn. Ich lese euch den Text vor, Epheser 5. Es sind zwei Abschnitte in Epheser 5, die wesentlich sind. Davor kommt noch ganz viel anderes. Der erste Abschnitt ist über die Männer geschrieben und der zweite Abschnitt ist über die Frauen geschrieben. Und bitte, bitte, bitte schmeißt jetzt nicht die Vorurteilskiste an, ja, sondern lest einfach mal neutral mit, ja. Wir sind ganz schnell dabei, bei so Triggerwörtern dann irgendwie den Schalter umzulegen und zu sagen, so ein Scheiß, ja, oder Paulus, alt, was weiß ich, patriarchalischer, alter Mann, so, sondern bitte, bitte legt den Schalter noch nicht um, ja. Bitte noch nicht. Es ist immer gut, erstmal wahrzunehmen. Okay, ihr Frauen, ordnet euch einander unter in Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Denn der Mann steht als Haupt über der Frau, wie auch Christus als Haupt über seiner Gemeinde steht. Die Gemeinde ist ja sein Leib, und er selbst ist ihr Retter. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie heilig zu machen. Durch das Bad im Wasser und durch sein Wort wäscht er sie rein. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder sonst etwas derartiges. Vielmehr sollte sie heilig und makellos sein. Genauso sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, als wären sie ihr eigener Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Doch niemand hat jemals seinen eigenen Körper nicht geliebt. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn, wie Christus es mit seiner Gemeinde tut. Sie ist sein Leib und wir sind darin die Glieder. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Hier geht es um ein großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Jeder einzelne von euch soll seine Frau in gleicher Weise lieben wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Ihr merkt, es sind der erste Abschnitt an die Frauen, der zweite Abschnitt an die Männer. Interessant ist, dass der erste Abschnitt ziemlich kurz gefasst ist, deutlich kürzer als der zweite Abschnitt. Und interessant ist bei diesem zweiten Abschnitt an die Männer, dass dreimal dasselbe Thema vorkommt. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und zwar, dass die Liebe gegenüber der Frau ja diese selbstlose Agape-Liebe ist. Diese Liebe, die auch Christus hat. Das ist das organisierende Thema dieser Anweisung an die Männer. Lass uns ein bisschen genauer hinschauen, was damit gemeint ist. Jesus wird als Bräutigam dargestellt und die Gemeinde als Braut. Und es wird beschrieben, dass Jesus diese selbstlose Hingabe hat, diese Agape-Liebe, diese Liebe, die bereit ist, sein ganzes Leben zu geben, diese Liebe, die am Kreuz bereit ist, alles zu bezahlen, diese Liebe hat Jesus für die Gemeinde. Und der zweite Punkt ist, dass er die Gemeinde schön macht. Er bereitet die Braut zu. Das ist total interessant, dass nicht die Braut schön ist und der Bräutigam sich in eine Braut verliebt, die schön ist. Nein, andersrum. Er bereitet die Braut zu. Er macht sie schön, dass sie zu ihm passt. Er verändert sie. Und das Dritte, er ist eins mit ihr. Hier kommt tatsächlich das Thema Sexualität mit rein. Hier zitiert Paulus auch den Satz aus der Schöpfungsgeschichte, dass Mann und Frau eins sind. Und dieses Einssein meint tatsächlich, ist auch in der jüdischen Überlieferung so verstanden und ist auch von Paulus so verstanden worden, meint auch diese geschlechtliche Einheit, die geschlechtliche Verbindung, den Geschlechtsverkehr. Da ist man eins. Ganz verbunden. Und so ist Jesus auch mit der Braut, mit dir, mit uns eins. Er verbindet sich mit uns. Wir sind sein Leib. Wir sind eins mit ihm. Wir gehören zu ihm. Wir sind sein Leib. Man kann uns nicht wegreißen. Dann würde man Christus zerreißen. Eins. Ganz eins. Und ihr merkt, die Bewegung geht hier aktiv immer von dem Bräutigam aus, von Jesus aus. Er gibt sein Leben, er bereitet zu und von ihm geht die Einheit aus. Und das ist die Antwort der Gemeinde, sie ordnet sich ihm unter aus Liebe. Und da müssen wir echt aufpassen, das Wort Unterordnung kann man doppelt hören. Und wenn Paulus hier beschreibt die Einheit zwischen der Gemeinde und Jesus, dann beschreibt er eine Einheit, die jenseits des Sündenfalls ist. Unterordnung ist dann nichts Negatives im Sinne von, da mache ich mich klein, da komme ich nicht mehr vor, da bin ich nur der Depp, da bin ich nur der Arsch, da muss ich machen, was der andere mir befiehlt. Nein, Unterordnung ist, stellt euch vor, Adam und Eva im Garten Eden. Und das machen sie, als Gott kommt, vor dem Sündenfall. Die reden mit Gott und gehen miteinander spazieren. Aber es ist doch vollkommen klar, dass Gott größer ist als sie. Aber es ist keine, und sie ordnen sich ihm unter, im Paradies. Sie lieben ihn und wissen, der ist besser, der ist größer, der ist gescheiter, der ist viel, viel mehr. So, und es ist für sie ganz natürlich zu sagen, ich will ihm folgen. Und wenn ihr an die Gemeinde der Endzeit denkt, die mit Jesus verbunden ist, im Himmel, wir kennen das Lied, wir werden es nachher noch singen, Holy Forever, stehen vor Gott im Himmel und loben ihn. Das ist auch Unterordnung. Ja? Wir sagen, du bist der König, du bist der Herr, wir ordnen uns unter. Aber wir tun es aus Freiwilligkeit, aus Einsicht, aus natürlichem Impuls heraus. Im Himmel ist nicht so, dass Gott jeden anbrüllt und sagt, du musst jetzt auch Halleluja singen. Sondern im Himmel ist es so, dass wir sagen, Jesus, bitte dürfen wir Halleluja singen. Er wird dich lieben, weil du unser König bist. Merkt ihr, es kommt immer darauf an, wo ich so ein Wort einsortiere, was es für eine Bedeutung hat. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir das mal verstehen, dieses Verhältnis von Christus zur Gemeinde und von der Gemeinde zu Christus, die im Grunde in Liebe annimmt, was er schenkt. und ihm folgt. Und jetzt überträgt der Paulus dieses Bild auf Ehemann und Ehefrau und sagt, hey, das ist das Vorbild. Und das Miteinander in der Ehe ist das, was ich euch geschenkt habe. Das dürft ihr miteinander leben. Gehen wir es vielleicht einmal durch selbstlose Hingabe. Das ist das, was der Mann seiner Frau schenkt. Du bist wichtiger als ich. Großer Satz. Er macht sie schön. Wenn ein Mann seine Frau ansieht, als wäre sie die schönste Frau, die es gibt, dann wird sie aufblühen und schön sein und schön werden. Wenn er aber zum Beispiel auf andere Frauen guckt und sagt, die sind schön, aber meine kann er nicht so richtig mithalten, dann wird es Konsequenzen haben. Merkt ihr, was es heißt? Ich bereite als Ehemann meine Braut zu und als Frau zu wissen, da spricht mir jemand zu, dass ich schön bin. Das ist damit gemeint. Einheit des Leibes, ja, Sexualität gehört zur Ehe dazu. Ist ein ganz wesentlicher Teil der Ehe. Und zwar eine tiefe Einheit und nicht ein ich gebrauche den anderen um zu, sondern eine Einheit. Und dann, so geht Paulus davon aus, ist dieses liebevolle Anerkennen des Mannes von Seiten der Frau. Das hat Paulus so als großes Ziel, große Vision. So hat Gott sich das gedacht zwischen Mann und Frau. Das ist dieses große Bild, das er vor Augen hat. Und nochmal, das Bild meint Christus und die Braut im Himmel versöhnt. Das ist das Urbild. Und dann runtergebrochen bedeutet das für uns. Das heißt, und das ist ein unglaubliches Geheimnis, menschliche Sexualität spiegelt Gottes Liebe in die Welt hinein. In menschlicher Liebe und Sexualität wird die Einheit von Christus und der Gemeinde sichtbar. In jedem Ehepaar. Wenn ihr miteinander schlaft, auch als Paar, als Ehepaar, dann wird darin etwas sichtbar von dieser tiefen Einheit zum Christus und der Gemeinde. Menschliche Sexualität ist nicht dreckig. Nein, sie spiegelt etwas wider von der Herrlichkeit und von dem Plan Gottes. Krass, dass wir irgendwie gedacht haben, das ist irgendwie schmuddelig und das ist schwierig und da reden wir nicht drüber. Eigentlich ist das eines der größten Zeugnisse für Gott und für seine Liebe. Und dann verstehen wir auch, was es bedeutet, in unserem Leib Gott zu loben, ja. Auch in unserer Sexualität, im Geschlechtsakt selber, sind wir Zeugnis seiner Herrlichkeit. Unser Leib gibt Zeugnis von Gottes Schönheit und Größe. Große Worte. Und ich sehe in euren Köpfen, höre es förmlich, dieses Aber. Aber. Hey, so sehr das das Ziel Gottes ist, unter Bedingungen des Sündenfalls ist dieses Ziel nicht erreichbar. Ich will ein paar Sachen sagen. Aber vielleicht vorher noch, denkt noch mal dran. Das Bild, das Paulus im Blick hat, ist Christus und die Gemeinde. am Ende der Welt versöhnt. Das ist nicht so geworden, weil Gott ein paar Befehle in die Welt geschrien hat und alle dann sich mit ihm versöhnt haben, sondern das ist geworden durch das, dass Gott die Welt nochmal neu gemacht hat. Dass da nochmal ein neues Schöpfungshandeln in die Welt gekommen ist. Dass da nochmal die Erneuerung Gottes über die gefallene Welt gegangen ist. Da ist ein Bruch dazwischen. Und wir dürfen den nie und nimmer übersehen. Und dieser Bruch ist auch nicht zu überbrücken über ein paar Gesetze, mach halt mal so oder mach halt mal so. Ein paar Beispiele. Wir sind nicht Christus. Die Männer, die ihr hier seht, sind alle nicht Christus. Die können nicht so lieben wie Jesus. Das können die nicht. Das ist nicht, weil die doof sind, sondern sie sind einfach nicht Jesus. Sie sind's nicht. Und die Frauen, die hier sitzen, sind nicht die himmlische Braut. Seid ihr auch nicht. Das ist einfach ein Unterschied, den wir vor Augen halten müssen. Wir sind das nicht. Das heißt, nicht so easygoing, das ist das Ziel und dann Quickfix. Mach halt mal, dass du da hinkommst. Nein, da ist ein Unterschied, den du nicht einfach überspringen kannst. Auch nicht, wenn du sehr willensstark bist. Wir sind einfach Menschen unter den Bedingungen einer gefallenen Welt. Das sind wir. Zum Beispiel, da gibt es unter uns Leute, die keinen Partner haben. Ist nicht im Sinne von dem Bild, ja? Für Paulus vollkommen klar, weil es richtig ist, wenn Gottes Ziel in Erfüllung geht, dann hat jeder einen Partner. Aber wir leben unter Bedingungen einer gefallenen Welt. Und da finden manche keinen Partner. Und das ist ein Schmerz. Ist aber auch ein Schmerz Gottes. Weil es eigentlich nicht der Sinn ist, das Ziel ist. Oder ein Partner stirbt. Das ist ein Schmerz, das ist nicht das Ziel, aber das ist unter den Bedingungen dieser gefallenen Welt so. Oder es bricht eine Partnerschaft, eine Ehe auseinander. Ein Schmerz. Und es ist unter den Bedingungen dieser gefallenen Welt so. Das ist so. Und das können wir nicht wegradieren. Oder wir sind egoistisch. Wir leben unsere Partnerschaft so, dass wir denken, der andere muss mir doch mein Leben schön machen. Manchmal denken wir es nur und sagen es nicht. Manchmal trauen wir uns das selber nicht mal vor uns selber auszusprechen, aber in unseren Emotionen steckt es ziemlich drin. Und ich kenne wenige Menschen, die das nicht in sich tragen. Zumindest nicht immer mal wieder mal. Wir sind alle verwundete Seelen. Wir sind nicht Christus und wir sind auch nicht die versöhnte Braut. Wir sind verwundete Seelen. Menschen mit Verletzungen, mit Themen, die nicht gut sind. Dinge, wo wir zerbrochen sind, wo wir gescheitert sind, verletzt sind. Wo Menschen uns verwundet haben und wo wir auch Menschen verwundet haben. Und unsere Sexualität ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, viele sind heterosexuell, es gibt andere, die haben eine homosexuelle Orientierung. Manche kommen mit dem Geschlecht zurecht, in dem sie geboren sind. Und manche haben damit ganz große Themen. Und auch das ist was man nicht einfach so wegschnipsen kann. Na, dann streng dich halt an. Nein, das geht nicht. Wir leben unter den Bedingungen der gefallenen Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen, diesen Unterschied. Wir sind nicht Christus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, obwohl wir unter diesen Bedingungen der gefallenen Welt leben, und ich habe da jetzt 5 Sachen, 6 Sachen hingeschrieben, wo es nicht funktioniert. Man könnte, wenn wir zusammensitzen würden, wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, findet ihr vielleicht noch viele, viele andere Themen. Und jetzt kommt aber das Wichtige. Und da werden jetzt vielleicht auch Manche zucken und sagen, ja, das stimmt. So sind wir. Aber lasst uns miteinander das Ziel vor Augen halten. Lasst uns das vor Augen halten, was Gott sich über unsere Sexualität und Partnerschaft gedacht hat. Lasst uns dieses Ziel immer wieder in den Blick nehmen. Und ich meine dann, dass wir sagen, ja, ich richte mich immer wieder auf dieses Ziel aus. Aber ich weiß, erreichen werde ich es nicht. Es gibt so die schöne Stelle, als Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, da hat Gott einen Wächter hingestellt. Einen Engel mit einem flammenden Schwert. Ich habe hier mal so einen Blitz reingemalt. Du kannst nicht einfach ins Paradies gehen. Du kannst nicht einfach sagen, dieses Ziel dieser wunderbaren Einheit von Gott und Mensch und dieser wunderbaren Einheit von Christus und der Gemeinde und dieser wunderbaren Einheit von Mann und Frau, das gehe ich jetzt einfach rein in dieses Paradies. Das geht nicht. Da steht ein Engel davor. Noch steht er davor. Es kommt die Zeit, wo dieser Pfeil ganz ins Ziel kommt. Es kommt die Zeit. Mit dir, mit mir, mit uns. Aber jetzt beschreibt das meines Erachtens unsere Wirklichkeit. Und ich habe versucht, jetzt von diesen Gedanken aus in zwei Richtungen weiterzudenken. Zunächst mal, was bedeutet das vielleicht für dich persönlich? 4 Punkte. Das erste, sei ehrlich zu dir selber, wo du stehst. Träum dich nicht besser und träum dich auch nicht schlechter, sondern sei einfach ehrlich zu dir, zu Gott und wenn dir es gelingt, auch für den Menschen, mit denen du zusammen bist, wo du stehst. Du brauchst keine Angst haben, zu sagen, hier bin ich, das ist mein Scheitern. Das gelingt mir. Jeder von uns wird Dinge haben, wo er sagt, das gelingt mir. Und es wird Dinge geben, wo er sagt, das gelingt mir nicht. Der zweite Punkt ist, schau auf das Ziel und richte dein Leben aus, so weit wie es geht. Wir hatten auf der Ostertagung diesen Bibelvers immer wieder vor Augen, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen auf Christus und werden durch dieses Schauen auf Jesus verwandelt in sein Bild. Genau das ist es. Ich schaue auf Jesus, ich schaue auf dieses Ziel und im Schauen auf dieses Ziel werde ich daraufhin verändert. Und ich habe hier ganz bewusst geschrieben, richte dich aus, soweit es geht. Du kannst nicht dieses Ziel ganz ergreifen oder erreichen. Aus eigener Kraft, aus eigenem Willen, aus eigener Anstrengung, das wirst du nicht schaffen. Vielleicht gibt es jemanden, der es schafft unter euch. Halleluja, bin ich immer dafür. Würde dann gerne eine Medaille geben oder irgendwas. Aber ich rede mal für den normalen Menschen, so wie ich. Da wird es schwierig. Und ich glaube, dieses Ausrichten ist ein Prozess, den man im Leben immer wieder machen muss. Immer wieder aufs Neue. Weil sich das Leben verändert. Weil sich Beziehungen verändern, weil sich Partnerschaften verändern, weil du dich veränderst. In 10 Jahren bist du ein anderer Mensch und vor 10 Jahren hattest du andere Themen. Was heute vielleicht für dich wichtig ist, ist in 10 Jahren absolute Nebensache. Und umgekehrt. Da gilt es immer wieder zu sagen, hey, was heißt es jetzt, auf dieses Ziel, auf diese Beziehung von Mann und Frau hinzulegen? Was kann das jetzt für mich bedeuten? Für mich hat sich das im Lauf meines Lebens immer wieder verändert. Es gab Zeiten, wo ich gemerkt habe, ich muss dieses Thema, dieses Scheitern an meiner Sexualität mal eine Weile zur Seite legen, weil ich sonst kaputt gehe dran. Und ich habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann war es Jesus, der wieder gesagt hat, hey, geh da dran, lass dich verändern, komm zu mir, schau auf mich. Und das war gut, unterschiedlichen Zeiten auch zu haben. Und ich möchte Mut machen, dir diese Zeiten auch zu gönnen. Und vielleicht zu sagen, du konzentrierst dich jetzt eher auf die eine Sache und lässt etwas anderes einfach stehen. Auf dem Weg sein heißt nicht alles gleich richtig machen, sondern ich stehe an meiner Stelle und mache jetzt das Beste draus. Und vertraue drauf, dass Christus mit mir geht und mich verändert und mich verwandelt. Und in dieser Zwischenzeit bin ich gerecht gesprochen durch Christus. Ich bin Gottes Tochter und Gottes Sohn. Das bin ich. Auch wenn ich an vielen Stellen nicht dem Ziel entspreche. Und das braucht man auch gar nicht verstecken, denn Gott weiß das schon längst so. Also für dich persönlich, vielleicht hilft dir das. Vielleicht sagst du auch, nee, weiß ich nicht. Aber für mich ist das, was ich versuche zu leben. Auf dieses Ziel hin, im Wissen um mein Scheitern, mit einer großen Ehrlichkeit vor mir selber und mit einer großen Bescheidenheit über das, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich möchte schließen mit ein paar Worten, die für uns als Gemeinde vielleicht hilfreich sein könnten. Wenn wir sagen, wir sind gemeinsam auf dem Weg, also irgendwo auf diesem Pfeil, ist jeder an einer anderen Stelle. Wir sind da gemeinsam auf dem Weg. Keiner ist perfekt. Jeder ist an einer anderen Stelle. Und das macht keinen Sinn, das miteinander, gegeneinander zu gucken, wer ist jetzt besser und schneller und weiter und höher. Nee, wir sind alle nicht am Ziel. Wir sind alle miteinander unterwegs. Wir müssen alle lernen. In jeder Form von Beziehung gibt es Scheitern und gibt es Gelingen. In jeder Form von Sexualität gibt es Scheitern und Gelingen. Auch heterosexuelle Sexualität ist nicht an sich gut. Da gibt es auch Dinge, die schiefgehen können. Und so sind wir alle miteinander auf dem Weg. Und ich wünsche mir, dass wir hier im CVM uns auf unseren Wegen gegenseitig unterstützen. Dass wir nicht sagen, die, sondern dass wir sagen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs zu diesem Ziel. Wir wollen uns anfeuern und wir wollen uns ermutigen und wir wollen miteinander glauben und beten, dass wir Christus begegnen und dass er uns verändert. Das ist unser Fokus, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Irgendwann wird Christus kommen und über unser Leben urteilen. Das wird er machen, das wird er gut machen. Und alles Urteil wird unter dem ganz Großen sein, du bist Gottes Kind, du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn, du bist freigesprochen. Und wenn schon Gott jeden von uns freispricht, dann sollten doch wir auch sagen, wir wollen einander unterstützen. Wir wollen uns nicht bei dem behaften, wie wir jetzt sind, sondern wir wollen uns sehen als das, was wir in Wahrheit sind, Töchter und Söhne Gottes, die als gebrochene Menschen unterwegs sind, ihre wahre Identität immer mehr zu entdecken. Und dann am Ende der Zeiten, wenn wir vor Christus stehen, mit ihm verbunden sind, wird diese wahre Identität in ihrer ganzen Schönheit und Pracht sichtbar werden. Bis dahin ist sie leider gebrochen. Schmerzhaft gebrochen. Aber wir als Gemeinde sind dazu berufen, zusammenzustehen, gemeinsam auf diesem Weg zu leben. Vielleicht auch mal gemeinsam miteinander zu trauern, zu weinen, zu leiden und dann doch wieder zu sagen, komm, Jesus ist mit uns, lasst uns gemeinsam weitergehen. Ich würde gerne noch eine Zeit des Gebets anschließen. Vielleicht, Miriam, fängst du schon mal an, ein bisschen ins Lied reinzugehen. Ich würde gerne einen kurzen Moment der Stille haben, wo ihr nochmal das, was ihr jetzt gehört habt, einfach mal sacken lassen könnt, drüber nachdenken könnt. Vielleicht dieses schnelle Aber, das im Kopf ist, noch einen kurzen Moment zurückzustellen und einfach zu fragen, Jesus, wie siehst du das? Was ist da dran? Lass uns einen Moment innehalten. Anfang des Gottesdienstes hat Andrea mit mir ein Bild geteilt, das sie in den letzten Tagen immer wieder bewegt hat, wenn sie über den Gottesdienst nachgedacht hat. Und es war das Bild, das da auf dem Hügel eine Person stand, ich glaube ein Mann war es, der einem anderen Menschen zugewunken hat, der so unterhalb von diesem Hügel stand, ihn hergewunken hat. Und dieser Mann, der unten stand, ist dann den Hügel hochgegangen und dann sind die beiden zu zweit weitergegangen. Wir haben uns gefragt, was soll das? Und ich dachte mir, vielleicht ist das jetzt tatsächlich ein Bild für dich. Dass egal, wo du stehst mit deiner Sexualität, mit dem Leiden daran, mit den Fragen, mit dem Zerbruch und mit dem Glück, dass Jesus dir zuwinkt und sagt, komm mit mir. Lass uns gemeinsam auf das Ziel zugehen. Du bist geliebt, du bist willkommen. Ich nehme dich an. Ich will mit dir unterwegs sein. Egal, was du getan hast, du bist nicht schmutzig für mich. Du bist nicht eklig. Liebe dich. Komm mit mir. Und ich möchte dich ermutigen, immer wieder auf diesen Jesus zuzugehen, der dir zuwinkt. Er liebt dich so sehr. Er will mit dir diesen Weg hineingehen in das, was er sich gedacht hat über Sexualität, Partnerschaft. Frag nicht, wie der Weg sein wird. Das ist allein sein Ding. Er führt und er geht mit. So ist Gott, er teilt uns keine Landkarten aus vorher und sagt, so geht's. Er sagt, komm mit. Folge mir nach. Lass uns miteinander gehen. Der Weg öffnet sich im Gehen. So wie bei Bilbo und Frodo. Die hatten auch keine Karte, sonst wären sie nie losgegangen. Jesus, ich danke dir, dass du mit mir gehst, dass du mich annimmst. Lade dich ein, auf Jesus zuzugehen. Weiß nicht, was für Emotionen du dabei hast. Dann kommst du bei ihm an. Er schaut dich an und sagt, gut, dass du da bist. Lass uns weitergehen. Thank you. wollen auch als Gemeinde so jemand sein, in dem Menschen willkommen sind und eingeladen sind, in dem wir so auf diesem Hügel stehen, so wie du, und Menschen zu uns einladen und sagen, egal wo du bist, egal was dich umtreibt, komm, komm in unsere Gemeinschaft, komm in unsere Mitte. Wir wollen gemeinsam weitergehen. Auch wir haben den Plan nicht. Aber wir wollen einfach gemeinsam gehen und glauben, dass unser Herr uns führt. Jesus, ich bitte dich, ich sehne mich danach, dass wir so ein Ort sind, der dich widerspiegelt, der Menschen zu dir einlädt, ihnen Raum gibt, dir zu begegnen, etwas zu spüren von diesem großen Ziel, von der Schönheit der Beziehung, die du uns als Menschen geschenkt hast. Lass uns ein Ort sein, an dem Menschen etwas von dem spüren. Lass uns einander dienen, Herr. Lass uns füreinander da sein. Lass uns auch ehrlich werden über unser Scheitern, über unsere Fragen, über unsere Unsicherheiten. Es ist die Wahrheit, die frei macht. Und es ist die Lüge und das Verstecken, das zerstört. Jesus, wir danken dir, dass über all dem diese große Verheißung steht. Dass du uns am Ende der Zeiten zu dir ziehst. Dass am Ende der Zeiten du der Bräutigam bist, der seine Braut empfängt. Was wir als Gemeinde durch die Jahrtausende hindurch miteinander verbunden, vor dir stehen und dich ehren. Das, was du dir gedacht hast, Wirklichkeit wird, geschieht, sich ereignet. Jesus, das ist unsere Sehnsucht. Das wünschen wir uns. Daraufhin will ich mich ausrichten. Mein ganzes Leben darauf ausrichten.